Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Raub und Restitution, die Kunstsammlung des jüdischen Bankiers Maximilian von Goldschmidt-Rothschild, die stand im Mittelpunkt einer mehrjährigen Recherche. Jetzt ist daraus in Frankfurt am Main eine große Ausstellung geworden. 40 Millionen Euro kann die Kulturstiftung des Bundes jährlich in innovative und möglichst international ausgerichtete Projekte und Institutionen stecken. Wir stellen die neue künstlerische Direktorin vor, die deutsch-polnische Kuratorin und Kulturmanagerin Katarzyna Wielga-Skolimowska. Außerdem geht's um Krzysztof Walikowskis neues Musiktheater in München, um das Festival Club Transmediale in Berlin und um die Frage, wie Künstlerinnen und Künstler in Israel mit dem neuen rechtsreligiösen Kurs der Regierung zurechtkommen oder auch nicht. Der jüdische Bankier Maximilian von Goldschmidt-Rothschild war zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs der viertreichste Mann des Landes, ein leidenschaftlicher Kunstsammler und Mäzen. In seinem Frankfurter Palais lebte er inmitten von 1500 Kunstobjekten, Teppichen, Möbeln, Porzellan, Bilder und Skulpturen. Die Nationalsozialisten zwangen ihn, sein Haus und seine Sammlung zu verkaufen, vollkommen unter Wert. Ein Desaster für den damals schon hochbetagten 90-Jährigen. Raub und Restitution, diese wichtigen Themen hat das Frankfurter Museum für angewandte Kunst jetzt am Beispiel der Sammlung Goldschmidt-Rothschild aufgearbeitet. Als erstes Museum widmet es der Sammlung und ihrer Geschichte eine große Ausstellung, mitkuratiert vom Museumsdirektor Matthias Wagner K. Guten Abend, mit der Frage kurz einfach zu Ihrem Namen für die Hörerinnen und Hörer, Wagner K. Wofür steht dieses lose K?
Zunächst einen schönen guten Abend auch Ihnen. Und das K, dafür zeichnet mein Großvater, der meinte, es gibt zu viele Wagners und er mochte Richard Wagner auch nicht und hat deswegen das K an den Familiennamen hängen lassen.
Damit haben wir diese Irritation ausgeräumt. Ausgangspunkt für Ihre Ausstellung war wohl die Durchforstung der Bestände Ihres Hauses auf Raubkunst. 3 Jahre lang hat das gedauert. Wie oft sind Sie dabei auf den Namen Maximilian Goldschmidt-Rothschild gestoßen?
Ja, es ist genau richtig. Seit 2016 durchforsten wir und erforschen wir unsere Bestände nach Kulturgut, was uns unter Umständen nicht gehört oder unrechtmäßig am Haus ist. Und das Ganze ist finanziert oder wurde finanziert vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg und übernommen hatte als Provenienzforschung dies Dr. Katarzyna Weiler. Und ja, wir stießen halt permanent auf den Namen Maximilian von Goldschmidt-Rothschild, weil er mit diesem Haus sehr verbunden war. Er war Mitglied im Mitteldeutschen Kunstgewerbeverein, der 1879 das Museum gegründet hatte. Er unterstützte das Haus, er förderte, er schenkte Sammlungsstücke aus seiner Sammlung bereits dem Museum damals und engagierte sich auch sonst in der Stadt als großer Mäzen. Er ist ja unter anderem einer der Mitbegründer und größten Finanziers der damals privat gegründeten Goethe-Universität.
Aber all das, was Sie da gefunden haben, war ja nicht rechtmäßig geschenkt bzw. rechtmäßig erworben worden.
Teils, teils. Es gab etwa 18 Werke aus der Sammlung, vor allem Teppiche, die rechtmäßig an das Haus gelangten, weil zur Restitution im Jahr 1949 die Stadt und das Museum die Möglichkeit hatte, einige der zu restituierenden Werke aus der Sammlung anzukaufen. Auf der anderen Seite gab es damals einen Eintrag, dass 53 Objekte als verschollen galten. Und auf diese Suche hatte sich Dr. Katarzyna Weiler, unsere Provenienzforscherin, eben gemacht. Und sie konnte anhand von langwierigen Untersuchungen, Fotoabgleichen und, diese 53 Objekte bei uns im Haus identifizieren.
In welche Richtung wurde diese Sammlung zerschlagen, veräußert, beziehungsweise von öffentlichen Sammlungen übernommen?
Da müssen wir zurückgehen in das Jahr 1938 und zwar zu dem 9. bzw. 10. November der Pogromnacht, als Maximilian von Goldschmidt-Rothschild sich gezwungen sah und größter Bedrohung seine Sammlung an die Stadt zu verkaufen. Der damalige nationalsozialistische Oberbürgermeister Friedrich Krebs machte ihm ein Angebot für einen sehr geringen Schätzpreis und dem konnte Maximilian von Goldschmidt-Rothschild sozusagen nicht entgehen. Der Kaufvertrag wurde aufgesetzt. Und dann fängt eigentlich die Geschichte erst an. Das Palais, was er ja im Vorfeld schon veräußern musste, auch an die Stadt, wurde zum Museum für Kunsthandwerk Römisch II erklärt. Die hiesigen Museumsdirektoren aus dem Städel, der Städtischen Galerie und eben dem Museum für Kunsthandwerk, wie es damals noch hieß, befassten sich mit der Sammlung. Die kunsthandwerklichen Objekte aus der Sammlung wurden dem Museum für Kunsthandwerk zugesprochen. Das waren etwa 1350. Die Malereien gingen an das Städel und die Skulpturen an das Liebighaus.
Die Erben haben nach dem Krieg versucht, diese Schätze zurückzubekommen. Mit welchem Ergebnis?
Ja, bereits 1945 hat der ehemalige Privatsekretär von Maximilian von Goldschmidt-Rothschild, Hans Bräutigam, sich im Auftrag der Erben an die Stadt gewandt und um Rückgabe der Sammlung gebeten. Die Stadt und auch die Museumsdirektoren haben sich anfänglich dagegen verwehrt und begründeten dies in Umkehrung der Tatsachen, dass sie die Sammlung zum Schutz gekauft haben, dass sie damit gerettet hätten und verwehrten sich erstmal. Erst 1949 kam es dann zu einer Einigung mit den Erben und konnte der Großteil bis eben auf die sozusagen nicht gefundenen oder die als verschollen geltenden Stücke restituiert werden. Sie gelangten dann in die USA nach New York, wurden dort bei zahlreichen Kunstaktionen verkauft und verteilten sich so wiederum an zahlreiche Museen in der Welt, wirklich internationale Museen und auch wiederum in Privatsammlungen, sodass man sagen kann, dass spätestens ab dem Zeitpunkt die Sammlung als solche überhaupt nicht mehr existiert, abgesehen davon, dass sie ja vorher auch durch Vermischung und so archiviert wurde.
Und konnten Sie auch das recherchieren, wo sich all die Dinge heute befinden?
Nicht in Gänze, aber zum großen Teil. Deswegen zeigen wir auch 58 Werke aus verschiedensten internationalen Museen der Welt. Wir werden in einem Katalog, der im April diesen Jahres erscheinen wird, weil wir immer noch sozusagen in der Forschung sind, werden wir alle Objekte aufzeigen können, aber wir können nicht von allen sagen, wo sie tatsächlich sich befinden.
Was sagen denn diese Objekte und die Sammlung über die Person Maximilian von Goldschmidt-Rothschild, also über den Sammler? Was hat ihn besonders gereizt?
Das ist eine gute Frage. Man muss dazu sagen, glaube ich, dass es eine sehr heterogene Sammlung ist. Sie beginnt ja so zeitlich im 12., 13. Jahrhundert, als er sehr bedeutende Kirchenschätze gesammelt hatte. Zeitweilig war auch die Sigmaringer Sammlung und waren Objekte des Welfenschatzes mit vertreten. Er hat französische, niederländische und flämische Malerei gesammelt, Möbel, ausgesuchte Möbel des Barock und Rokoko, meistens französischer Provenienz. Er hat hervorragende Porzellane gesammelt, der wirklich wichtigsten Porzellanmanufakturen wie Meißen, Nymphenberg, Pokale, Trinkgefäße aus dem 16. und 17. Jahrhundert in Tierform. Es ist eine sehr, sehr vielschichtige Sammlung, in der er, und das muss man ja dazu sagen, vor allem gelebt hat und mit der er gelebt hat.
Das ist ja ein exemplarischer Fall, wenn auch eine besondere Sammlung. Es gibt viele andere Raub- und Restitutionsgeschichten, die nicht so gut aufgearbeitet sind. Was haben Sie denn, Herr Wagner K., als Museumsdirektor jetzt darüber gelernt, was die Sammlungsgeschichte speziell vielleicht Ihres Hauses angeht?
Es ist für uns nicht die allererste Ausstellung, die sich mit Raubgut aus der Zeit des Nationalsozialismus und aus dem Besitz jüdischer Sammlerinnen und Sammler beschäftigt. Aber es ist, sagen wir mal, der spektakulärste und auch der größte Fall. Und das stellt natürlich immer die Frage überhaupt nach der Haltung. Was bedeutet Sammlung? Wie sammelt man? Und ich denke, woraus wir auch gelernt haben, dass sich die Haltung gegenüber den Objekten einer Sammlung entschieden verändern muss, dass es eben nicht nur um das einzelne Objekt geht, sondern auch um die Bedeutung dahinter, um die Geschichte, um die Biografie derer, die einst gesammelt haben, und dass es nicht um ein reines Haben-Wollen gehen kann, wie das damals definitiv der Fall war, sondern dass ja andere Parameter mit hineinspielen müssen. Und für uns ist heutzutage, würde ich sagen, wichtig, dass auch die Leerstelle, die ja entsteht, wenn restituiert wird, absolut sammlungswürdig ist, weil sie eben mit den Erzählungen und den Geschichten angefüllt werden kann oder angefüllt ist jeweils dann über den Verlust und was sozusagen in einer bestimmten Zeit passierte. Und ich finde inzwischen, muss ich ganz klar sagen, die Leerstelle als ein gewichtiges und gleichberechtigtes Sammlungsgut wie dann eigentlich das eigentliche, tatsächliche, originäre Objekt.
Interessante Überlegung. Sie haben zu dieser Ausstellung auch eine Multimedia-App entwickelt. Was kann man damit machen?
Anhand der Multimedia-App kann man sich nochmal im Einzelnen mit der Geschichte einzelner Objekte, aber eben auch mit der Lebensgeschichte von Maximilian von Goldschmidt-Rothschild und seiner Familie, seine Intentionen sozusagen nochmal vertiefen. Wir haben auch einen Pfad hinausgelegt zu dem Ort seines einstigen Palais. Es wurde ja dann 1944 zerstört, bei einem Luftangriff in Gänze zerstört. Und wir haben eine Tafel anbringen lassen im heutigen Rothschild-Park, wo man mit einem Smartphone sich eine Kennung holen kann und bekommt dann per Augmented Reality das Palais gezeigt und hat das sozusagen vor sich in seiner originalen Größe. Auch das ist für uns Provenienzforschung als eine Pfadlegung der Erinnerung in die Zukunft.
Ja, und was passiert jetzt mit diesen über 50 Objekten, die sich in Ihrer Sammlung befinden, die nicht rechtmäßig erworben worden sind? Wie geht's damit weiter?
Wir stehen zusammen mit der Stadt und dem Kulturdezernat der Stadt Frankfurt in Verbindung mit den Erben und bemühen uns um eine faire und gerechte Lösung.
Wie weit sind Sie da?
Wir sind, ich würde sagen, mitten im Prozess. Erste Gespräche mit den Erben haben stattgefunden und das wird sich bestimmt jetzt noch etwas hinziehen. Und ich glaube, dass wir da zu einer tatsächlich für alle Seiten guten Lösung kommen.
Raub und Restitution. Die Sammlung von Maximilian von Goldschmidt-Rothschild ist bis zum 4. Juni in Frankfurt am Main zu sehen, mitkuratiert vom Direktor des Museums für angewandte Kunst, Matthias Wagner-Kahr. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Wagner-Kahr.
Ich danke Ihnen.
Die Kulturstiftung des Bundes kann man sich als eine übergeordnete Vordenkerin und Förderin der Gegenwartskultur vorstellen. Sie befasst sich mit Themen, die für die gesamte Gesellschaft von Bedeutung sind, denn generell ist Kulturförderung im föderalen Deutschland ja Ländersache. 20 Jahre hat die Gründungsdirektorin Hortensia Völkers die Stiftung geleitet, aufgebaut, profiliert und nun als gut funktionierende Institution an ihre Nachfolgerin übergeben. Seit 1. Januar steht die deutsch-polnische Kulturmanagerin und Kuratorin Katarzyna Wielga-Skulimowska an der Spitze der Kulturstiftung des Bundes. Und mit ihr konnte ich vor der Sendung sprechen. Schönen guten Abend, Frau Wielga-Skulimowska.
Guten Abend.
Nach Ihrem Studium in Warschau und Berlin, längeren Stationen in Tel Aviv, Berlin und Riad, liegt Ihr Arbeitsplatz jetzt in Halle an der Saale. Sind Sie innerlich schon angekommen oder fremdeln Sie noch?
Eigentlich beides. Ich bin schon angekommen im Team. Das ist, wie Sie gerade auch gesagt haben, ein wunderbares Team, aufgebaut von Hortensia Völkers. Und auf der anderen Seite, um ehrlich zu sein, brauche ich auch noch viel Zeit, um anzukommen, auch in Halle anzukommen. Ich finde es wichtig, dass die Stiftung ihren Sitz in Halle hat, weil daraus kann man ganz viel schöpfen. Und das würde ich auch gerne noch erörtern, was wir von Halle auch machen können.
Machen Sie doch gleich.
Das ist nicht so einfach, weil, wie Sie wissen, die Stiftung arbeitet mit langjährigen Programmen. Das heißt, die brauchen wirklich eine gute Vorbereitung, um die Wirkung zu entfalten. Deswegen finde ich, dass man immer diese Recherchephase in Kauf nehmen muss. Und das ist ja auch der Grund, warum ich im Grunde mit Themenkomplexen gekommen bin und nicht mit konkreten Programmen und Projekten. Wir sind ja kein Veranstalter als Stiftung. Sie haben ja gerade gesagt auch, das ist ein Labor für Kunst, Kultur, aber auch die Gesellschaft in Deutschland und international. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man die Programme, die die Stiftung durchführt, auch gut vorbereitet.
Ich fasse mal für die Hörerinnen und Hörer zusammen, was Sie vorher gemacht haben. Katarzyna Wieger-Skulimowska, ja, sie ist Mitte 40. Sie hat unter anderem das polnische Jahr in Israel kuratiert, Mitte der 2000er Jahre. Sie hat das polnische Institut in Berlin geleitet, bis der politische Kurs in Polen nach rechts gerückt ist. Sie war bei der Bundeszentrale für politische Bildung und hat das erste Goethe-Institut im saudi-arabischen Riad aufgebaut. Das sind jetzt nur einige Stationen ihrer internationalen Karriere, aber vielleicht kann man sagen, dabei zieht sich das Spannungsfeld von Kultur und Politik wie so ein roter Faden durch Ihre Berufsbiografie, Frau Wieger-Skulimowska. Wie wollen Sie diesen Faden in der Kulturstiftung des Bundes weiterweben, Kultur und Politik?
Also um ehrlich zu sein, muss man nichts Neues erfinden. Also die Kulturstiftung des Bundes hat natürlich als Akteur im kulturpolitischen Raum eine enorme Wirkung bisher gehabt und im Grunde die Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, Diversität, auch Inklusion jetzt, die die Stiftung auch gesetzt hat, die wirken im politischen Raum sehr stark.
Ja, ist alles noch nicht erledigt, ne?
Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, wichtig ist wirklich, dass man auf dem, was die Stiftung bisher gemacht hat, auch aufbaut. Es gibt natürlich auch Querschnittsthemen, die bei allen Programmen unbedingt berücksichtigt werden müssen. Ich sehe das eher so wie Bausteine. Die Projekte, die Programme, die bisher gemacht worden sind, sehe ich wie Bausteine, die man aufeinander auch stellen kann und daraus auch Verbindungen herstellen kann. Also das ist, wie ich auch unsere perspektivisch unsere Arbeit sehe bei der Stiftung.
Bei der Gründung war die Ausrichtung ja auch deutlich auf den Austausch mit Osteuropa gerichtet. Ist denn dieser Fokus gerade jetzt wieder in Zeiten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wichtiger denn je?
Ich glaube, es gibt mehrere Themen, die brisanter geworden sind. Und der Krieg in der Ukraine ist natürlich ein Teil von einer, würde ich sagen, konstanten Krise, in der wir uns befinden. Es kommen da hinzu, natürlich also durch den Krieg auch erzeugte Energiekrise. Wir haben Klimakrise und es gibt natürlich auch Verschiebungen im politischen Raum. Und deswegen finde ich, dass die alle Auswirkungen haben auf die Kulturinstitutionen und dem muss man begegnen. Und diese strukturelle Frage, Sie haben ja gerade erwähnt, dass das am Anfang ein Fokus auf eine Region war bei der Stiftung. Ich glaube, das ist jetzt weniger ein Fokus auf eine Region benötigt, sondern eher wirklich auch die Frage, wie sich diese Krisen auf die Institutionen in Deutschland auswirken werden, aber auch international, was man aus dieser internationalen Krise lernen kann. Das natürlich heißt aber nicht, dass die Stiftung keine Themen, die für den osteuropäischen Raum wichtig sind, betrachten soll. Ich finde, das Thema Kolonialismus, das man in Deutschland schon seit einigen Jahren sehr heiß diskutiert, muss man auch in diesem Kontext des postsowjetischen Raumes sehen, die Kolonialität einfach auch ein bisschen breiter denken. Und das wäre zum Beispiel ein Thema, das ich jetzt mit Kolleginnen und Kollegen bespreche und wir schauen gemeinsam, wie wir dem begegnen können.
Es wird also Kontinuität geben, aber auch, wie das gerade erwähnte Thema, neue Felder, die Sie für sich weiterdenken wollen mit der Kulturstiftung des Bundes. Ich möchte noch mal anknüpfen an das, was Sie gesagt haben zu den Dauerkrisen. Sie haben in einem Interview gesagt, die Institutionen müssten wegen dieser Dauerkrisen resilienter werden, also widerstandsfähiger. Was genau meinen Sie damit? Wie wollen Sie versuchen, diesen Prozess zu unterstützen?
Ja, hätte ich schon ein Rezept, dann bräuchten wir eigentlich kein Programm. Also ich glaube, wir müssen gemeinsam mit den Institutionen uns überlegen, was kann uns resilienter machen? Also was kann eine Institution resilienter machen? Sind das Allianzen innerhalb von einer Stadt oder einer Kommune zwischen unterschiedlichen Institutionen? Was heißt denn zum Beispiel Vorbereitung auf Klimaneutralität an Institutionen? Wie kann man von den Institutionen im Ausland lernen, wie sie mit unterschiedlichen Krisen umgehen? Ich glaube, das ist die Recherche, die uns jetzt bevorsteht und wir auch angehen werden. Und dann werden wir, so wie halt die Stiftung das auch bisher gemacht hat, Modellprojekte unterschiedlichen Institutionen in Deutschland durchführen und schauen, welche Antworten können wir finden auf diese Fragen.
Katarzyna Wielga-Skolimowska, die neue künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Herzlichen Dank.
Fazit.
Seit in Israel die neue rechtsreligiöse Regierung unter Benjamin Netanyahu im Amt ist, da ist klar, dass auch weite Teile der Kulturszene stärker unter Druck geraten werden. Beobachter sehen die Kunstfreiheit bedroht, etwa wenn Projekten die Förderung entzogen wird, die sich kritisch mit der Besatzung im Westjordanland auseinandersetzen. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat Künstlerinnen und Künstler getroffen, die sich fragen, welche Möglichkeiten sie noch haben, sich frei zu entfalten und mit der politischen Entwicklung in Israel auseinanderzusetzen.
Eine Kleinkunstbühne in Tel Aviv, darauf Yossi Zabari. Er steht für ziemlich vieles, was das liberale Israel ausmacht. Er ist homosexuell und Vater eines Kindes. Seine Familie stammt aus dem Jemen und er ist links. Sein Programm, eine Mischung aus Poesie und Stand-up-Comedy. Die Stimmung ist gut, weil er die harten Themen auf eine sehr lustige, fast liebevolle Art erzählt. Und natürlich arbeitet er sich auch an der neuen israelischen Regierung ab. Aber nach der Show erzählt er davon, dass das Klima für Künstler wie ihn schon seit einiger Zeit schlechter wird. Dabei ist er immer noch ganz gut im Geschäft.
I have a career because I have something to fight against.
Ich bin erfolgreich, weil ich etwas habe, gegen das ich kämpfe. Aber es ist frustrierend, denn ich weiß, was sie vorhaben. Ich habe heute weniger Auftritte als noch vor 2 bis 3 Jahren. Ich habe das Gefühl, dass das Publikum und auch die, die darüber entscheiden, ob jemand auftritt, sehr viel konservativer sind. Man hat das Gefühl, dass man verdrängt wird auf eine Art. Yossi Zabari spürt, dass der Raum für Künstler wie ihn enger wird. Auch weil er die Besatzung der palästinensischen Gebiete durch Israel klar benennt, weil er über Rassismus in der israelischen Gesellschaft spricht.
In a way I'm still privileged, you know?
Ich bin ja immer noch privilegiert. Ich wohne in Tel Aviv, ich habe ein Kind, aber ich schaue immer nach einer Alternative, denn es ist wirklich frustrierend, wenn man jeden Morgen aufsteht und man ist an einem Ort, an dem der Druck immer größer wird. Die gläserne Decke ist direkt über mir. Auch Ennard Weizmann kennt diese gläserne Decke. Schon einmal wurde ein Theaterstück von ihr verboten, das sich kritisch mit der israelischen Besatzung auseinandergesetzt hat. Heute läuft ihr neuestes Stück im Jaffa Theater. Es handelt von der Unmöglichkeit, als Israelin zusammen mit einem Palästinenser aus dem Westjordanland ein Theaterstück zu schreiben. Eine wahre Geschichte. Natürlich ist Issa Amro, mit dem sie das Stück geschrieben hat, heute nicht hier. Issa wohnt in Hebron und kann nicht so einfach mal nach Jaffa kommen. Deshalb spielt Tamer Nafer seine Rolle. Tamer ist israelischer Palästinenser und eigentlich Hip-Hopper. Die Frage, ob mit der neuen Regierung alles schwieriger wird, regt ihn auf. Unterdrückung von palästinensischen Künstlern erlebt er schon länger am eigenen Leib.
Just 3 weeks ago, a policeman tried to stop my hip-hop show.
Vor 3 Wochen hat ein Polizist versucht, meine Hip-Hop-Show zu stoppen. Danach kamen sie und haben versucht, mich zu verhaften. Und gleichzeitig sehen die Leute jetzt auf Israel und sagen, Israel war eine gute Demokratie, bis die Extremisten gekommen sind. Dabei wurde Israel schon seit 1948 auf rassistischen Gesetzen gegründet. Aber diese Leute in der Regierung jetzt sind sehr vulgär. Und auf einmal sagen alle, Israel wird zu einem schlechten Ort. Israel hat als schlechter Ort angefangen. Für Menschen, die keine Juden sind.
People who are not Jews.
Ennard Weizmann gibt ihm recht.
Here in Israel, the Zionist narrative is so strong.
Hier in Israel ist das zionistische Narrativ so stark. Die Kunst ist ein Mittel, ein anderes Narrativ zu zeigen. Das versuche ich und ich mache weiter, solange ich kann. Ich weiß, dass es nun sehr schwierig wird, aber ich mache weiter.
I'm going to continue.
Was sie hier auf die Bühne bringt, kommt für viele Künstlerinnen und Künstler im aktuellen politischen Klima in Israel nicht mehr in Frage. Denn es droht das Karriereende.
One of them is definitely that they are afraid to lose their jobs.
Eine Sache ist, dass sie Angst haben, ihren Job zu verlieren, klar. Ich war eine sehr erfolgreiche Schauspielerin im Fernsehen und Kino. Ich kann das nicht mehr machen. Das ist der Preis, den ich bezahle. Aber ich mache das ganz bewusst. Aber es ist schwierig. Ich brauche Unterstützung von woanders. Ich bin auf Geld von meinen Eltern angewiesen. Das ist beschämend. Aber was kann ich tun? Ich finde keine Unterstützung für meine Theaterstücke hier in Israel. Es ist sehr schwierig. Kritische Künstler in Israel haben es schwer, denn sie sind auf Förderung angewiesen und die ist offenbar von der Politik nicht gewollt. Und die, die diesen Kampf nicht kämpfen wollen, wechseln den Beruf, machen Unterhaltung oder gehen ins Ausland.
Wie Israels Kulturszene mit der neuen Regierung hadert, Jan-Christoph Kitzler berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Bettina Ritter.
Nach Ansicht der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, hat auch ihre Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus an der Ausgrenzung von Sinti und Roma mitgewirkt. Kurschus sagte in Berlin, die Evangelische Kirche habe an vielen Stellen in der Geschichte Schuld auf sich geladen. Sie sei daran beteiligt gewesen, Menschen zu verraten und der Vernichtung auszuliefern. Kurschus kündigte einen verstärkten Einsatz gegen heutige Diskriminierung der Minderheit an. Hintergrund ist der 40. Jahrestag der Gründung des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma. 1995 hatte er die gesetzliche Anerkennung als nationale Minderheit für die deutschen Sinti und Roma durchgesetzt. Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, sieht Aspekte der Erinnerungskultur in Deutschland skeptisch. Wer denke, die Vergangenheit bewältigen zu können wie eine lästige Steuererklärung, der verkenne das Wesen des Erinnerns, so Knobloch. Einzelne Gedenktage reichten nicht aus. Wie in Israel müsse man das Erinnern als stetigen Prozess begreifen. Nur so könne die Vergangenheit verinnerlicht statt bewältigt werden. Das ZDF stellt in der zweiten Jahreshälfte sein People-Magazin Leute heute ein. Dieser Schritt sei Teil des Strategieprozesses Ein ZDF für alle, bei dem künftig mehr jüngere Zielgruppen erreicht werden sollen, wie der Sender der Deutschen Presseagentur mitteilte. Ab Herbst 2023 werde man Themen von Leute heute im dann verlängerten News- und Boulevardmagazin Hallo Deutschland aufgreifen. Außerdem würden Promi-Themen, Entertainment, Society, Fashion und Royales in neuen Online-Formaten in der Mediathek präsentiert, hieß es weiter. Der US-Sänger, Gitarrist und Songwriter Tom Verlaine ist tot. Das berichten unter anderem das Magazin Rolling Stone und die New York Times, die sich auf seine Tochter berufen. Verlaine, der mit bürgerlichem Namen Thomas Miller hieß, wurde 73 Jahre alt. Er gründete 1973 mit dem Gitarristen Richard Lloyd die Band Television, die mit dem Punk-Album Marquis Moon berühmt wurde. Später war Verlaine als Solomusiker unterwegs. Er arbeitete unter anderem mit Künstlern wie David Bowie und Patti Smith.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Der polnische Regisseur Krzysztof Walikowski wurde mal als Opern-Untiefen-Analytiker beschrieben. Schon mehrfach hat er an der Bayerischen Staatsoper inszeniert. Diesmal hat er sich dort zwei Werke vorgenommen, die er miteinander verschränkt. Henry Purcells Barockoper Dido und Aeneas und das expressionistische Monodram Erwartung von Arnold Schönberg. Verknüpft werden diese beiden Werke mit einer elektronischen Neukomposition. Der Musikkritiker Jörn Florian Fuchs war für Fazit in der heutigen Premiere. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
In beiden Stücken geht es um eine Dreiecksbeziehung und eine unerfüllte Liebe, wegen der eine Person Selbstmord begeht. Es geht also ja um eine psychische Grenzerfahrung. Wie erzählt und zeigt Krzysztof Walikowski diese Geschichten?
Also wir haben fast so etwas wie ein Filmset auf der Bühne, das auch umgebaut wird, das hin und her geschoben wird. Zwei Räume im Wesentlichen, in denen Figuren von heute sind, die auch so aussehen wie in den üblichen Walikowski-Inszenierungen. Das heißt, das ist so ein bisschen Flower Power Dekadenz-Bekleidung, die man da trägt, durchaus auch zur Schau trägt. Und im Hintergrund ist eine riesige Videoleinwand, eine große Projektion. Der Wald, um den es dann ja in Erwartung im Stück geht, der kommt schon während Dido und Aeneas immer näher. Es tauchen dort auch so Figuren mit großen Augen auf, Monsterfiguren vielleicht. Später läuft dann immer so ein Reh durch die Szenerie. Also mit diesen Mitteln arbeitet Walikowski. Und wenn Sie sagen, die Tiefenanalyse, ja, die mag drin sein. Also ich bin nicht so ganz mit diesem Abend glücklich geworden und auch klargekommen, weil es auf der einen Seite so eine sehr fast platte Verhäutigung geht, fast so wie ein Fernseh True Crime Format, wird dann auch um sich geschossen und Aeneas ist dann tot und das ist natürlich auch der Mann, der dann in Erwartung eben von der Frau, wie sie dort in dem Stück heißt, gesucht und eben aber auch sehr schnell gefunden wird, weil sie immer an ihm dann an der Leiche hantiert. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es eben ja auch in den Figurenkonstellationen, auch bei den Nebenfiguren so ein paar Punkte, wo ich immer gefragt habe, verstehe ich das jetzt nicht? Ist das so unklar? Also die Zeichen, die Walikowski oft sehr deutlich setzt, die fand ich diesmal etwas unscharf gesetzt.
Die beiden Stücke sind ja relativ kurz, jedenfalls nicht unbedingt abendfüllend. Und Walikowski erzählt das jetzt ja in einem Stück, also ohne Pause. Funktioniert das zunächst mal inhaltlich?
Es ist dramaturgisch erstmal schon etwas, was man nachvollziehen kann. Es ist auch in dieser Ästhetik schon etwas, das funktioniert. Sie haben erwähnt, dieses Zwischenspiel elektronisch ist das. Da gibt es dann auch noch einige Tänzerinnen und Tänzer, die virtuos wirklich auch Breakdancen vor allen Dingen, also sowas jetzt machen, keinen klassischen Tanz. Es ist eine große Projektion dann noch mit vielen Farben. Das soll wohl so ein Zeittunnel sein, der uns dann also aus der Barockzeit in die Gegenwart oder in die Zeit Schönbergs hinein katapultiert zur Erwartung. Das ist dramaturgisch recht pfiffig gelöst. Wie gesagt, es wird mir dann, muss ich sagen, ja, es wird mir auch simpel gesagt ein bisschen fad. Also das zieht sich dahin. Die Personenführung ist dieses Mal sehr, sehr träge, sehr, sehr zurückhaltend immer wieder. Und also man gewöhnt sich schnell an diese Ästhetik und es plätschert so sehr langatmig vor sich hin. Und das ist schon eines der großen Probleme, denn bei Dido und Aeneas hat man ja doch sehr viele verschiedene Temperaturen und Emotionen, die sich schnell abwechseln. Und in der Erwartung geht es ja wirklich um die Innenwelt dieser Frau, die wir also in jeder Nuance auch darstellerisch sehen wollen, ganz gerne. Und da habe ich halt jetzt eine Frau von heute, die in diesem Salon da sitzt und an dieser Leiche ein bisschen hantiert, wenn ich es mal so platt formuliere. Das ist um dem Stück zurecht gewesen, finde ich dann tatsächlich zu wenig.
Wie es musikalisch funktioniert, diese Kombination, darüber reden wir auch gleich noch, aber erstmal vielleicht ein Eindruck vom zweiten Teil, Arnold Schönbergs Erwartung. Ja, und Florian Fuchs, das sind Klänge, die schon wehtun sollen, oder?
Ja, und das macht die Ausrin Stundüt hier, als die ja sowohl Dido singt, wie jetzt gerade gehört, eine Frau in der Erwartung auch wirklich gut. Ist nicht 100% meine Stimme, muss ich auch sagen. Es ist technisch wirklich sehr gut, aber es ist eben mit sehr viel Wucht und Expressivität und manchmal immer ein Tick drüber jetzt für meinen Geschmack. Sonst sehr gut besetzt finde ich vor allen Dingen Günther Papendael als Aeneas, aber auch, hoffentlich spreche ich es richtig, aus Camon W. Murray, Countertenor, als Hexe in diesem Stück und als Venus Reinet Shaham. Das ist eine Ensembleleistung, eben auch nochmal gesagt, was wirklich die Tänzerinnen und Tänzer betrifft.
Es dirigiert der Barockgeiger und Barockspezialist Andrew Manzi. Oper ist für ihn Neuland und Arnold Schönberg sicher auch. Findet er den richtigen Dreh dafür? Also da prallen ja zwei Klangwelten aufeinander.
Die erste szenische Opernproduktion, die er dirigiert. Ich habe den oft im Konzert gehört, schätze den sehr. Der kommt ja von der Barockgeige her. Interessante Wahl ist, dass er bei dem Purcell nun wirklich nicht auf alte Instrumente setzt, sondern da einen modernen Klang hineinbringt. Muss man sich dran gewöhnen, funktioniert aber im Ganzen dann doch ziemlich gut, ist sehr flüssig, das geht alles. Und in der Erwartung, das liegt ihm schon, finde ich. Und das liegt auch dem Bayerischen Staatsorchester, das ja kein Fachorchester für Barock ist, liegt der Schönberg schon deutlich mehr. Da ist alles, was in dieser komplexen und auch damals und eigentlich heute auch noch revolutionär komprimierten Musik drin ist, auch wirklich zu hören. Das war auch ein vom Publikum sehr umjubeltes Debüt. Also da haben wir schon erlebt, dass da ein interessanter, nicht mehr ganz junger Operndirigent gleichsam sein Debüt gegeben hat an der Staatsoper.
Jörn Florian Fuchs über die Premiere an der Bayerischen Staatsoper in München. Christoph Walikowski verschränkt Purcells Dido und Aeneas mit Arnold Schönbergs Erwartung. Besten Dank.
Gerne.
Fazit Festival.
Die Clubkultur war während der Pandemiezeit mit am stärksten eingeschränkt und von langen Schließungen betroffen. Nach 2 abgespeckten Festivaljahren findet das CTM-Festival in Berlin nun wieder in echt statt. 10 Tage lang an 14 Spielorten. CTM, das steht für Club Transmediale. Es ist das Schwesterfestival der Berliner Transmediale für Medien, Kunst und digitale Kultur. Bei CTM geht es um experimentelle elektronische Musik an der Schwelle von Avantgarde und Club. Laura Aha war beim Eröffnungswochenende auf dem Festival unterwegs, unter anderem im Silent Green, einem Veranstaltungsort, der in Berlin hier früher ein Krematorium war. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ja, wie war die Stimmung nach 2 Jahren Ausnahmezustand?
Ja, das CTM hat natürlich jetzt während Corona keine Pause gemacht, sondern hat sich so ganz im Sinne des experimentellen Anspruchs, den das Festival ja auch an sich stellt, ganz kreativ mit den Möglichkeiten des digitalen Raums beschäftigt und die auch für sich genutzt. Aber natürlich lebt ja eben gerade die elektronische Clubmusik vom physischen Erleben und das haben offenbar auch echt viele vermisst. Also die Kuppelhalle, die war im Silent Green auf jeden Fall komplett voll. Unbestuhlt saßen die Leute zum Teil sogar auf dem kalten Steinboden und es war schon eine besondere Stimmung. Also genau, Sie haben es gerade erwähnt, das Silent Green, früher Krematorium, ist natürlich super passend auch zu diesem unheimlichen Sound, den wir da auch gerade im Hintergrund gehört haben. Das war die erste Künstlerin, eine isländische Theremin, Spielerin namens Hekla, und die hat den Sound des Theremins ziemlich zerlegt, also das Instrument in so eine Mischung aus Folklore und überirdischem Sirenengesang. Das eigentliche Highlight, würde ich aber sagen, war Daniel Bloomberg, der hat sein im Mai erscheinendes Album Gut vorgestellt.
Daniel Bloomberg, sein Album Gut erscheint erst im Mai, also noch dürfen wir davon im Radio nichts spielen, deshalb hören wir einen Ausschnitt aus seinem aktuellen Album. I didn't ask for nothing. I didn't want to ask. 'Cause I expected that love to be strong. On and On des britischen Musikers Daniel Bloomberg. Ja, was war das Besondere an seinem Konzert beim CTM-Festival? Das klingt jetzt viel softer, als ich mir das vorgestellt habe.
Ja, tatsächlich bin ich da auch mit ganz anderen Erwartungen reingegangen, weil man kennt ihn halt eben so aus dem Indie-Rock kommt, so was wir gerade gehört haben, relativ melodiös. Und der Gesang ist zwar noch zu hören, auch auf dem neuen Album, aber die Performance im Silent Green, die hatte damit eigentlich gar nichts mehr zu tun. Also es war echt ziemlich radikal. Bloomberg kam da auf die Bühne im schwarzen Ledermantel wortlos und hat erstmal mit dem Fuß sämtliche Effektgeräte umgedreht, mit dem Stiefel aufgestampft und dann hat er eben gesungen und auf so einer Art verfremdeten Bassmundharmonika gespielt. Und das Ganze hat er dann mit so einer Loopstation zusammengeschnitten und es schwoll dann teilweise wirklich zu so einem ohrenbetäubenden Noise-Spektakel an. Und es war offenbar auch einigen der Besuchenden ein bisschen zu hart, weil viele haben die Kuppelhalle dann tatsächlich auch während des Konzerts verlassen.
Dass wir bei dem hartgesottenen CTM-Publikum ja wirklich schon was heißen. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Thema Portals, also Portale. Worauf bezieht sich das?
Ja, genau. Das CTM-Festival, das ist ja nicht nur ein Musikfestival, sondern es geht eben auch ganz viel um kulturpolitische und kulturtheoretische Diskurse. Die werden da künstlerisch verarbeitet, aber auch in einem großen Panelprogramm. Und das Thema Portals ist eigentlich ziemlich aktuell. Einerseits natürlich ganz wörtlich zu verstehen, das CTM öffnet seine Türen wieder physisch, aber auch im übertragenen Sinne. Also Sound und Musik werden da als Türöffner interpretiert, mit denen sich Portale zu anderen Realitäten und Lebenserfahrungen öffnen lassen. Also um es vielleicht ein bisschen konkret zu machen, es gibt einen Schwerpunkt, die südostasiatische elektronische Avantgarde. Damit hat sich zum Beispiel der Londoner DJ und Produzent Paul Purges beschäftigt. Purges hat selbst indische Wurzeln und der stieß bei seiner Recherche auf das National Institute of Design in Ahmedabad. Das war in den 60ern ein paar Jahre lang ein kreativer Treffpunkt, weil dort gab es Indiens erstes experimentelles elektronisches Musikstudio. Purges hat dazu eine Ausstellung kuratiert, die heißt We Found Our Own Reality und die ist seit Freitag in der Betonhalle des Silent Green zu sehen.
For me, the motivation around this project was
Mir ging es bei dem Projekt nicht nur um eine alternative elektronische Musikgeschichtsschreibung. Ich wollte die Komplexität dessen aufzeigen, was wir als westlichen Kanon von experimentellen Sounds und Avantgarde-Musik verstehen. Mir ging es darum, Verbindungslinien zwischen Ost und West nachzuzeichnen und neu darüber nachzudenken, inwiefern Ideen in beide Richtungen übertragen wurden.
Across the 20th century.
Ja, was sind denn das für Verbindungslinien zwischen Ost und West, die Paul Purges dazu bringen, eine alternative elektronische Musikgeschichtsschreibung einzufordern?
Ja, das ist ganz interessant, weil einerseits haben eben die westlichen Avantgardisten wie Yannis Xenakis, John Cage oder auch Karl-Heinz Stockhausen das Studio im National Institute of Design tatsächlich besucht. Also es gab einen persönlichen Kontakt zu dieser Avantgarde. Und eine der MusikerInnen, die Paul Purges in der Ausstellung vorstellt, ist Geeta Sarabhai. Und die hat in den 40ern tatsächlich auch bei John Cage in New York studiert, also hat eben auch diese Verbindung dahin. Und Geeta Sarabhai hat eine umfangreiche Plattensammlung zusammengestellt, in der sie Terry Riley, Schönberg und solche Leute gleichberechtigt neben Ravi Shankar und indische religiöse Musik stellt. Und Paul Purges hat diese Plattensammlung tatsächlich rekonstruiert. Also man kann diese Platten im Silent Green jetzt auflegen und sich selber auch anhören. Und Geeta Sarabhai war außerdem maßgeblich dafür verantwortlich, dass der erste Moog nach Indien an das Institut kam.
Moog, was ist das?
Ja, der Moog, das war ein modularer Synthesizer, der in den 60ern die Musikwelt ziemlich revolutioniert hat. Also das bekannteste Album aus der Zeit ist wahrscheinlich Switched on Bach von Wendy Carlos. Die hat Bach auf diesem Moog eben elektronisch interpretiert. Das Album war 1968 das weltweit meistverkaufte Klassikalbum. Und wie die Avantgardisten in Indien das verwendet haben, das kann man im Silent Green jetzt in dieser Ausstellung eben hören. Paul Purges hat bei seiner Recherche 30 Stunden Soundmaterial auf Tape gefunden. Und daraus hat er eine Art Klangcollage destilliert, die so einen ganz guten Überblick darüber gibt, wie damit experimentiert wurde. Also es gibt Synthesizer-Improvisationen, es gibt radiophonische Experimente, Jingles, Radiowerbung, aber eben auch klassische indische Musik, die mit den Möglichkeiten dieses modularen Synthesizers in den Dialog tritt.
We found our own reality. Die Ausstellung von Paul Purges ist noch die ganze Woche im Berliner Silent Green zu sehen. Laura Aha, was bietet das CTM-Festival denn noch in dieser Woche?
Ja, tatsächlich muss man sagen, im Vergleich zu den Prä-Corona-Ausgaben, da merkt man dem CTM-Programm die aktuelle Krisenzeit durchaus an. Also Kulturförderung ist ja eh immer so ein Thema und das ist auch für Festivals gerade an der Schwelle zwischen Popkultur und Klassik ohnehin schwieriger. Hinzu kommen natürlich auch die gestiegenen Produktionskosten für Events, sodass das Programm insgesamt schon etwas schlanker ausfällt als gewohnt. Aber trotzdem gibt es natürlich einige Highlights, zum Beispiel eine Rekonstruktion von Glia. Das ist ein Werk der Stockhausen-Studentin und Psychoakustikerin Marianne Amacher am Donnerstag und Freitag im Radialsystem. und natürlich die Clubnächte im Berghain. Also hier spielen unter anderem Mary Davidson, Courtesy und Last Sick Puppy. Darauf bin ich persönlich schon sehr gespannt. Aber wie immer beim CTM-Festival ist es ja so, man kennt von dem Programm ohnehin nur einen ganz kleinen Bruchteil. Und deswegen ist mein Tipp fürs CTM immer einfach, sich treiben lassen und drauf einlassen.
Das sagt Laura. Aha, über das CTM-Festival, das noch bis kommenden Sonntag an verschiedenen Spielorten in Berlin stattfindet. Danke.
Vielen Dank.
Die neue Woche liegt vor uns und sie beginnt mit frischen Zeitungen. Arno Ozesek pickt sich als erstes die Feuilletons raus.
ChatGPT kennt die Antwort, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sollten Sie nicht wissen, was ChatGPT ist, würde es natürlich nichts nützen, wenn wir jetzt sagen, fragen Sie einfach ChatGPT, dann wissen Sie es. Deshalb zitieren wir Wikipedia. ChatGPT ist der Prototyp eines Chatbots, also eines textbasierten Dialogsystems als Benutzerschnittstelle, der auf maschinellem Lernen beruht. Und die FAZ findet nun, die Empfehlungen, die der KI-Superstar ChatGPT zur Bekämpfung des hiesigen Lehrermangels gibt, sind sinnvoller als das, was die ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz empfiehlt, etwa weniger Teilzeit fürs Lehrpersonal, für die Schüler, die 4-Tage-Woche plus einen Tag selbst lernen oder auch Unterricht per Video in mehreren Klassenräumen gleichzeitig. Nicht besonders originell, findet das Uwe Ebbinghaus. Dagegen verblüfft ihn an den Ratschlägen seitens ChatGPT die Ausgewogenheit. An erster Stelle rät das Programm zur Erhöhung der Gehälter und Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Weiter empfiehlt es die Intensivierung der Lehrerausbildung, die Rekrutierung von ausländischen Lehrern und die Einführung von E-Learning-Methoden, um den Unterricht effektiver zu gestalten und die Arbeitsbelastung der Lehrer zu verringern. So wirkt das Programm strategisch versierter als die ständige wissenschaftliche Kommission. Großes, keineswegs augenzwinkerndes Lob für ChatGPT vom FAZ-Autor Ebbinghaus. Tja, vermutlich könnte ChatGPT auch folgende Frage formulieren, die elegant zum nächsten Thema überleitet. Ob nämlich künstliche Intelligenz bald komplette Filme in Eigenregie drehen und James Cameron vom Thron stoßen wird. Hintergrund? Camerons neuester Coup, Avatar The Way of Water, hat Rang 4 der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten erreicht, womit der kanadische Titanic-Regisseur 3 von 4 Spitzenplätzen besetzt, wie die Süddeutsche Zeitung staunend festhält. Wie macht der Mann das? Fragt sich Tobias Kniebe und gibt mit Blick auf Avatar zunächst die bewusst unzureichende Antwort. Vom Antikolonialismus über die Rettung des Planeten bis zur Empathie für die Tierwelt, alles ist drin. Aber wäre das der Grund? Kassiert Kniebe seine eigene These, müssten die ganzen antirassistischen Pamphlete und ökobewegten Filmdokus, die praktisch im Monatsrhythmus ins Kino kommen, ebenfalls unglaublich erfolgreich sein, die krebsen aber eher so dahin. Kniebe lobt Camerons Perfektionismus, die technologische Beschlagenheit, das ständige Reinvestieren der Gewinne in neues Equipment, neue Methoden, doch entscheidend sei etwas anderes. Es ist kaum von der Hand zu weisen, dass Cameron einen direkteren Zugang zu den kollektiven Träumen der Menschen hat als die meisten anderen Künstler der Gegenwart. Oder anders gesagt, seine Träume und ihre filmischen Ausgestaltungen sind kompatibel mit einer größtmöglichen Zahl von Mitträumenden auf der ganzen Welt, bis hin zu den Urwaldbewohnern im Amazonasgebiet, die um ihren Lebensraum kämpfen und in ihm einen Mitstreiter sehen. Ein Mitstreiter der Ukrainer im Kampf gegen die russischen Invasoren ist der Schriftsteller und Sänger Serhii Shadan, der laut der Tageszeitung Die Welt für sein Volk mit Hilfsgütern und Rockkonzerten sorgt. Denis Yücel hat Shadan eine Woche lang begleitet und wir empfehlen, lesen Sie Yücels Bericht, in dem es um Shadans unerhörte Energie geht, um Musik und Poesie im Raketenhagel, um ein Land, das nicht untergehen will. Und lesen Sie dann in der FAZ das Imperium mit dem Vorschlaghammer. Gemeint ist Russland. Irina Rastorgujeva hält fest, der Tod ist zur Staatsideologie, zur offiziellen Religion, zum einzigen Ziel der Entwicklung geworden. Jeder Fernseh- und Radiosender erklärt den Russen, dass den Bürgern heute im Grunde 2 Wege offen stehen, ins Grab oder ins Gefängnis. Russlands bekanntester Moderator Wladimir Solowjow erklärte kürzlich, das Leben wird völlig überbewertet. Warum sollte man das Unvermeidliche fürchten? Vor allem, wenn wir in den Himmel kommen. Und das war's. Dem düsteren Weltenlauf zum Trotz wünschen wir Ihnen, dass Sie in der kommenden Woche wenigstens einmal die Worte ausrufen können, die der Berliner Tagesspiegel titelt. Die schönste Zeit ist jetzt.
Arno Ozesek mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.